Das ist ein Original Big Wochenende T-Shirt mit Original Tomatenketchup Fleck vom Spaghetti essen. Spaghetti geht immer. Teenies und Spaghetti, das ist so. Wir haben als Gemeinde im letzten Jahr verhältnismäßig viel über die Frage der Ziele geredet. Wo wollen wir hin? Was ist uns wichtig? Was empfinden wir? Ist unser spezieller Auftrag neben dem, dass wir schlicht und ergreifend Christen in dieser Welt sind? Haben irgendwann das mal verdichtet auf diesen Satz, dass wir gesagt haben, weil Gott Liebe ist. Und dann haben wir vier Sachen gesagt, an die wir ran wollen. Wir wollen eine gesunde Gemeinde sein und bleiben und werden. Je nachdem, welchem Aspekt. Wir wollen wachsen dadurch, dass wir Menschen einladen, Gott kennenzulernen und da weiterzukommen. Wir wollen mithelfen, dass Gemeinde gegründet wird. Wir wollen wachsen, das ist der erste Punkt, in der Liebe zu Gott und Menschen. Wir wollen wachsen in der Liebe zu Gott und Menschen. Und wenn man das nimmt, dann sind diejenigen, die die Bibel kennen, die wissen, dass das eigentlich ein bisschen verkürzt ist. Jesus ist das ein paar Mal gefragt worden zu dieser ganzen Geschichte. Sebastian, magst du mal diese Tür zumachen? Das irritiert mich tierisch, wenn ich rübergucke und mir ins Gesicht gucke. Danke. Völlig raus. Okay. Also, Jesus ist ein paar Mal gefragt worden, was ist das größte Gebot? Was ist das Wichtigste? Und dann gibt es da verschiedene Situationen, je nachdem, mit wem er da auch wie redet und irgendwie sowas. Aber wenn man das alles verdichtet, dann kommt raus, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, ehren und fürchten und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt könnte man eine Menge darüber reden und ein bisschen will ich das auch tun, dass das Lieben für Gott und Menschen gilt, aber fürchten und ehren ist eigentlich nicht etwas, wie wir mit Menschen umgehen sollen, sondern da reicht es zu lieben, oder? Das ist ja schon groß genug und schwer genug. Aber wenn es um Gott geht, ist Lieben alleine ein bisschen wenig. Da geht es eben auch um Ehren und Fürchten. Und wenn wir jetzt, ne, sagen so 6 Jahre und Geburtstag und wie auch immer und so, und wir wollen irgendwie an dieser Stelle weiterkommen, dachte ich, macht es irgendwie Sinn, dass wir vielleicht auch an dieser Stelle nochmal hinhören und sagen, worum geht es denn, wenn wir sagen, wir wollen wachsen in der Liebe zu Gott und Menschen? Im Jeremia, im Alten Testament, ungefähr 650 Jahre, bevor Jesus dann gekommen ist, gibt es ein Versprechen Gottes, was mal passieren wird. Und das, was dann passieren wird, das ist mit Jesus gekommen. Und ich lese jetzt Jeremia 32, Verse 38 bis 41 erstmal so runter. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten. Ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Es gibt in diesem Ganzen so ein paar Sachen, die ich nochmal so ein bisschen rausheben will, weil ich glaube, sie auch unsere Situation betreffen. In Vers 39 heißt es, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Wenn ich unsere Gemeinde beschreibe, Leuten, die uns nicht kennen, die so ein bisschen ahnen, was Gemeinde sein könnte vielleicht oder Kirche sein könnte, dann sage ich häufig, na, bei uns fühlt sich das so ein bisschen an wie beim Kindergartenausflug, wenn die Familien mitkommen dürfen. Das trifft's, glaube ich, verhältnismäßig gut, so wenn man uns so erlebt. Ist ja jedes Mal, wenn die Kinder rausgehen, irgendwie so, dass man denkt, na, hoffentlich bleibt noch jemand. Deswegen nehme ich mir jetzt mal die Zeit raus, ein bisschen was zu Kindern zu sagen. Jeremia sagt, als Versprechen Gottes, dass er in uns etwas tun will, was uns befähigt, Gott zu fürchten. Und dass wir Gott fürchten, ist gut für unsere Kinder. Es ist auch gut für uns, aber es ist gut für unsere Kinder. Und das ist ein ungewöhnlicher Gedanke. Also es wäre nicht das, was wir so normalerweise, wenn wir uns hier zusammensetzen würden und sagen würden, was brauchen Kinder, was brauchen die von uns und was brauchen sie von dieser Welt und was brauchen sie in dieser Welt und was müssen sie lernen, dann würde wahrscheinlich in einer anonymen Umfrage jetzt auch in dieser Runde das Erlernen eines Musikinstrumentes höher gewertet werden als die Frage, es ist gut, dass die Eltern Gott fürchten. Deswegen möchte ich da mal hingucken. Was heißt das eigentlich, Gott zu fürchten? Und was daran ist eigentlich dann gut für Kinder? Ich glaube, wir sind alle miteinander, fast alle miteinander, es mag da Ausnahmen geben, groß geworden in einem Umfeld, das Gott einfach nicht kennt. Das Gott nicht weiß. Wer in die Schule geht, er hat mit Gott nichts zu tun. In seltenen Ausnahmen kommt er irgendwo mal im Religionsunterricht vor. Aber ansonsten ist er eigentlich, den gibt's einfach nicht. Wer sich durchs Fernsehen zappt oder durch Kinofilme, der wird merken, dass die Gesellschaft in der Regel ja Gott nicht verneint, das passiert gar nicht so häufig, sondern dass er einfach nicht vorkommt. Den gibt es gar nicht. Ich finde das immer besonders auffällig bei amerikanischen Filmen. Es ist so, dass über die Hälfte der Amerikaner regelmäßig in Gottesdienst geht. Also der US-Amerikaner geht regelmäßig in Gottesdienst. Das kommt in aller Regel in amerikanischen Kinofilmen null vor. Das kommt gar nicht vor, gibt es gar nicht. Also bis auf ganz, ganz, ganz seltene Ausnahmen. Wir leben in einer Welt, in der Gott erstmal so gar nicht da ist. Und genauso stehen wir in der Gefahr, dass wir unser Christsein leben, als wenn Gott nicht da ist. Also wir wissen irgendwie, dass er da ist und leben auch als Menschen, die sagen, okay, wir wollen die Sachen richtig machen. Also der Klassiker in unseren Kreisen ist, wir wollen nicht lügen. Ne? So, also es gibt so Sachen, die wollen wir richtig machen. Aber eigentlich versuchen wir das gesamte Paket so durch den Alltag zu schieben, als wenn es Gott nicht gibt. Irgendwie muss man ja zurechtkommen. Und das Gegenkonzept der Bibel, glaube ich, hat ganz viel mit dem Begriff Gottesfurcht zu tun. Zu wissen, Gott regiert diese Welt. Der Besitzer des Otto-Konzerns ist Gott. Ob das die Familie Otto weiß oder nicht, aber das ist Gott. Der Bürgermeister dieser Stadt, das ist Gott. Der Direktor deiner Schule, das ist Gott. Der Leiter der Kindergarteneinrichtung deiner Kinder, das ist Gott. Viele wissen das nicht und handeln jenseits von dem, was der eigentliche Befehlshaber, der eigentliche Vorgesetzte, der eigentliche Besitzer will für diese Einrichtung. Aber es ist deutlich, wenn wir in die Bibel reingucken, was Gottes Anspruch ist. Und Christsein heißt, ich lebe gemäß diesem Anspruch. Und ganz häufig weiß ich ja gar nicht, was der Chef will, der Chef will. Und dann müssen wir uns umdrehen zu ihm und sagen, was willst du eigentlich? Jetzt bin ich hier an meinem PC, es ist 11.17 Uhr, ich muss diese komische Präsentation hinkriegen. Und wir haben das Privileg, den Chef der Chefs zu fragen, zu beten und zu sagen, wie willst du, dass Folie 3 aussieht? Gib mir eine Idee. Das ist Gott fürchten. Das ist Gott fürchten. Zu wissen, er ist der Eigentliche, von dem alles kommt und zu dem alles hingeht. Es gibt ein paar Formulierungen in der Bibel, die das uns irgendwie versuchen, ans Herz zu kleben, dass der ganze Herzschlag dieser Welt Gott selber ist. Dass der Atem Gottes das ist, was uns am Leben hält. Das Entlastende daran, Gott zu fürchten, ist, dass wir ein gewisses Maß an Furcht in uns haben. Und die Entscheidung ist, wen oder was wollen wir denn fürchten? Wer Gott gar nicht fürchtet, fürchtet den Tod. Wer Gott von ganzem Herzen fürchtet, fürchtet den Tod nicht. Das ist unsere Freiheit. Das ist die Einladung Gottes. Das ist die Einladung Gottes, dass wir zu ihm kommen können, unsere ganze Furcht ablegen können, weil wir wissen, der, der eigentlich der Große und Mächtige ist, der, vor dem ich mein Leben komplett verantworte, was ich denke, fühle, handle, alles, das ist dieser eine Gott. Und es entlastet mich, weil ich merke, was sollen mir Menschen tun? Die Bibel verwendet diese Formulierung gerne mal. Was sollen mir Menschen tun? Das Allerschlimmste, was sie tun können, ist, dass sie mich töten. Und die Bibel sagt, ja und? Ja und? Gott lädt mich ein in seine Ewigkeit. Und das, was der Kern menschlicher Angst ist, diesen Kern, den nimmt Gott einfach raus und sagt, hey, du kannst tauschen. Du darfst mich fürchten in dieser Welt. Du darfst aufschauen zu mir. Und das ist nicht so eine Furcht, sowas Komisches. Im Neuen Testament heißt es mal, Furcht ist nicht in der Liebe. Das ist ein schöner Gegenvers zu diesem hier. Beide zusammen betrachtet machen es richtig cool. Furcht ist nicht in der Liebe. Das heißt, wenn wir Gott fürchten, dann ist das irgendwie so eine Furcht, die keine Furcht ist. Es hat nichts zu tun mit, wenn ich jetzt mal deutsche Sprache hier ernst nehme, das gibt der biblische Text nicht so wieder, aber ich finde, die deutsche Sprache ist an dieser Sprache sehr schön. Es ist eine Furcht ohne Angst. Angst kommt von Enge und diesen ganzen anderen germanischen Wörtern. Fürchten ist etwas sehr Konkretes. Es ist gut, wenn du dich fürchtest, zu sterben, wenn du über die Autobahn rübergehst. Das ist eine wirklich gesunde Empfindung, die du da hast. Du fürchtest ganz konkret 180 Kilometer pro Stunde fahrende Autos. Das ist gut. Das ist lebensbewahrend. Es ist Angst, wenn du ein Auto nicht besteigen willst, weil es ja so eng ist oder irgendwie so. Gott lädt uns ein, ihn zu fürchten und keine Angst zu haben. Gott lädt uns ein, ihn zu fürchten und keine Angst zu haben. Und jetzt komme ich zurück zu den Kindern. Was für ein Privileg ist das für Kinder, wenn sie in einem Elternhaus aufwachsen, in dem es keine Angst gibt. Keine Angst verursacht durch Menschen, keine Angst verursacht durch die Medien, durch die Nachrichten, keine Angst verursacht durch die wirtschaftlichen Umstände oder durch den Besuch beim Arzt oder durch den Nichtbesuch beim Arzt. Was für ein Privileg, wenn Kinder in einem Umfeld aufwachsen können, in denen Eltern den Herrn fürchten und deswegen nichts und niemand sonst. Wie gut, wenn Kinder in so einem Umfeld groß werden können. Die Frage, ob ich den Herrn fürchte, ist eben nicht nur so ein ganz privates Ding, sondern es hat Auswirkungen auf mein Umfeld. Was für ein Christsein reflektiere ich hinein in diese Welt, wenn ich mich ängstigen lasse von dieser Welt? Und jetzt kommt Jeremia und sagt, das soll mein Geschenk sein. Dass wir hineingeleitet werden, den Herrn zu fürchten und den Herrn alleine, ergänze ich hier mal. Also, wenn ihr als Eltern oder als Onkel und Tanten oder als Großeltern oder als große Geschwister darüber nachdenkt, wie kann ich Kindern was Gutes tun, dann hat es, glaube ich, mit dieser Frage viel zu tun. Was für ein Privileg, Gott zu fürchten und deswegen nicht mehr den Vorgesetzten zu fürchten. Nicht mehr zu arbeiten für den Vorgesetzten, sondern zu arbeiten für Gott. Da macht es auf einmal gar keinen Unterschied mehr, ob der Vorgesetzte im Raum ist oder nicht. Denn der, für den ich eigentlich arbeite, der ist ja immer da. Was für eine Freiheit, was für eine Freiheit. Vers 40, und ich werde ihnen einen ewigen Bund, und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Gott sagt, dieser Bund ist ein doppelter Bund. Einmal werde ich, Gott, mich nicht mehr abwenden von den Menschen. Ich klebe mich so an sie, dass ich mich nicht mehr wegwende von ihnen. Ihnen Gutes zu tun. Und auf der anderen Seite ist es das Versprechen Gottes, ich mache etwas in ihren Herzen, nämlich ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Also nicht nur, dass ich nicht von ihnen weiche, sondern ich tue etwas in ihrem Herzen, dass sie nicht von mir abweichen. Und was tut er? Er legt Furcht hinein. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn wir diese Momente haben, die hoffentlich mehr und mehr Raum in unserem Leben einnehmen, in denen wir erkennen, Gott ist wirklich groß. Er ist der, von dem mein Leben offenbar ist. Es ist gut zu wissen, Gott allein ist mein Richter. Ich könnte sagen, Gott ist Richter, und das würde auch stimmen. Aber zu wissen, auch er allein ist mein Richter. Niemand sonst beurteilt mein Leben, es ist Gott. Und es gibt eine Menge ethische Entscheidungen in unserem Leben. Viele Entscheidungen, wie wir unsere Zeit einteilen, unsere Energie einteilen, wie wir unser Leben vorwärts leben, die sich Schritt für Schritt verändern, wenn wir merken, es geht darum, was Gott darüber denkt. Und es geht nicht nur darum, was er darüber denkt. Nein, er ist jetzt hier. Er ist jetzt hier und wendet sich mir zu, mir Gutes zu tun. Ich muss das nicht nur mich fragen, was er wohl darüber denkt. Nein, ich kann mich zu ihm wenden und kann sagen, Gott, hilf mir. Das ist frohe Botschaft. Wir werden nicht nur einfach in einen anderen Bewertungsraum gestellt, wo jetzt Gottes Werte sind. Nein, Gott selber ist in diesem Raum. Und in diesem Raum wendet er sich mir zu, mir Gutes zu tun. Und kann mich zu ihm mein Herz wenden, meine Gedanken, meine Sinne. Und kann sagen, Gott, hilf mir. Aber das alles ist hier eingebettet in einen Zuspruch Jeremias. Und das ist immer so ein komisches Ding, wenn die Bibel uns was zuspricht, dann ist das so, wie wenn ich jetzt nehme ich mal Nils, weil er mein Sohn ist und der versteht das, ne? Wenn ich Nils jetzt sage, es gibt für dich reichlich Erdbeereis, ja? Dann weiß er, dass dieser Satz erstens stimmt und zweitens weiß er, alleine nur, dass ich ihm diesen Satz zuspreche, bringt ihm gar nichts. Sondern er muss zum Kühlschrank und muss sich das Eis holen. Und so ist das, wenn Gott uns was zuspricht. Wenn er was zuspricht, dann stimmt das. Aber es wird Realität in unserem Leben, dass wir anfangen, das auch zu leben, was er uns zuspricht. Ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, dass mit sie nicht von mir abweichen. Ein fettes Versprechen, ein fettes Versprechen. Der ewige Bund, wir nennen ihn auch manchmal den neuen Bund und verschiedene andere Formulierungen. Ein Kapitel davor, Jeremia 31, ist die Rede vom neuen Bund zum Beispiel, aber es ist klar, dass es sich jedes Mal um dieselbe Geschichte handelt. Der neue Bund ist die Formulierung, die Jesus verwendet, als er das Abendmahl einsetzt und sagt, es ist der neue Bund in meinem Blut. All das startet in und mit und durch Jesus. Ich möchte einmal zurückswitchen zu Vers 37, den ich nicht vorgelesen habe. Vers 37 und 38 heißt es, siehe, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben habe in meinem Zorn und in meinem Grimm und in großer Entrüstung, wörtlich in großer Wut. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Also was er hier sagt ist, Vers 37 erstmal, und wir sortieren jetzt mal die Weltgeschichte. Ja, die sind da und hier und dort, aber jetzt machen wir mal Weltgeschichte. Diejenigen, die schon mein Alter erreicht haben, die wissen, dass es Zeiten gab, wo wir denken, da ist Weltgeschichte passiert. Sehr überraschend hat Gott Dinge getan. Das passiert. Aber er macht Weltgeschichte, damit wir sein Volk sind und er unser Gott. Er macht Weltgeschichte, damit wir Alltag mit ihm leben. Denn dass er Weltgeschichte macht, das bringt uns vielleicht hoffentlich mal zum Danken und zum Anbeten. Aber Gottes Herzschlag ist, mit uns den Alltag zu teilen. Mit uns abzuwaschen. Mit uns die Kinder zu versorgen. Mit uns zur Arbeit zu gehen. Ich habe mich sehr ertappt, als wir letztes Jahr das Seminar hatten zur Vaterschaft Gottes, wo der Referent fragte, weißt du eigentlich, dass Gott sich freut, wenn du zu ihm kommst? Also, das eine ist ja zu sagen, ich darf zu ihm kommen, aber das ich darf zu ihm kommen, das hat ja auch so ein bisschen den Aspekt von, er wird mich nicht spüren lassen, dass ich eigentlich ungelegen komme, ja? Ich darf zu ihm kommen. Das haben, glaube ich, die meisten von uns irgendwie verstanden, wenn wir als Christen unterwegs sind. Aber das sieht ja nochmal ganz, ganz anders aus, wenn wir tief innen drin verstehen, dass wenn wir sein Arbeitszimmer betreten, dann ist er heilfroh, die Hände von der Tastatur zu nehmen, den Stift niederzulegen, sich zu uns zu wenden, uns die Hände entgegenzustrecken und zu sagen, schön, dass du kommst. Denn das ist Gott. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich will das Leben mit euch teilen. Wenn wir uns danach ausstrecken, als Gemeinde daran zu wachsen, Gott und Menschen zu lieben, dann ist es eben auch dieses zu wachsen, Gott zu fürchten und zu ehren. Gott zu fürchten und zu ehren. Die deutsche Sprache versucht das ja zusammenzubringen in den Begriff der Ehrfurcht, ist vielleicht auch gar nicht so ganz schlecht. Für diejenigen, die vielleicht ein krudes Gottesbild haben, eine Hilfe, so ein bisschen rauszukommen aus Gott fürchten, ne? Da kommen bei mir ganz komische Assoziationen hoch und so. Aber am Ende würde ich mir das wünschen, dass wir alle sehr frei werden, zu sagen, ja, ich will Gott fürchten. Ich will ihn fürchten. Ihn allein. Ihn allein. Tu es für dich und tu es auf jeden Fall für deine Kinder. Ich bete mit uns. Gott, dass wir unsere Knie vor dir beugen, das macht uns frei, vor nichts und niemand sonst unsere Knie beugen zu müssen. Und deswegen bitten wir dich, dass wir unser Herz beugen können vor dir. Dass wir ehrlichen Herzens sagen können, da ist keiner wie du, da ist keiner wie du. Da ist niemand sonst, dem wir am Tage des Gerichts gegenüberstehen. Da ist niemand sonst, der am Ende jedes Tages der ist, vor dem wir unser Leben verantworten. Und Gott, ich danke dir, dass du, der Richter, ein liebender Gott bist. Ein Gott, der sich uns zuwendet, uns Gutes zu tun. Ein Gott, der sich freut, mit uns Zeit zu verbringen. Herr, ich möchte dich bitten, für die, die hier sind, die an ganz merkwürdigen Gottesbildern kleben, die irgendwie hängen geblieben sind beim lieben Gott oder die irgendwo verloren gegangen sind bei einem Gott, der straft und unberechenbar ist. Wir bitten dich, offenbare dich. Hilf, dass Menschen dich immer klarer und deutlicher sehen. Ein Gott, der sich in Liebe für uns verzehrt. Ein Gott, der in den Tod geht für uns. Ein Gott, der uns hineinruft in ein neues, unzerstörbares Leben. In dir ist gut Leben. Herr, hilf, dass wir da nicht vorbeigehen. Amen.